Herzlich willkommen zum GütCast, der Podcast vom Gymnasium Dörpen. Wo auch immer ihr den Podcast jetzt gerade hört, wir wünschen euch viel Spaß dabei.
Er stammt aus dem Emsland und sitzt für die CDU im Europäischen Parlament, Jens Giesecke. Im Interview spricht er über seine politischen Wurzeln, die Rolle Deutschlands in der EU, Europas Platz im globalen Wettbewerb und über das Vermächtnis der Holocaust-Überlebenden Erna de Vries aus seiner Heimat Laren.
Ja, Herr Giesecke, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, uns hier ein Interview zu geben. Und Sie stammen ja hier aus der Region, Ihre Familie ist hier verwurzelt. Und ja, wie haben denn Ihre Herkunft und Ihr persönliches Umfeld Ihren Weg in die Politik geprägt und beeinflusst?
Ja, Matthias, zunächst mal vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne nach Dörpen gekommen, zu euch hier in die Schule. Tolle Initiative. Und freue mich, heute hier zu sein. Auch, dass der Schulleiter da ist. Großartig. Und ich bin in die Politik gekommen. Das war im Grunde, ich habe mich nicht in die Wiege gelegt, aber ich komme aus einem vielleicht doch politischen Haushalt. Also politische Gespräche am Küchentisch waren irgendwie immer die erste Variante. Mein Vater konnte sehr viel erzählen von Politik, weil er ehrenamtlich engagiert war. Und das hat mich natürlich, also unbewusst würde ich sagen, geprägt, weil Politik immer ein Thema war. Jetzt bin ich heute Europapolitiker. Damals ging es natürlich eher so um die lokalen Themen, um die Frage, was ist mit der Laterne, was ist mit der Feuerwehr, was ist mit dem Schwimmbad, die lokalen Themen, die am Ende aber Politik ausmachen. Das hat mich fasziniert und dann bin ich irgendwie da reingerutscht in diese politische Ebene.
Welche Bedeutung hat Deutschland heute innerhalb der EU?
Ich glaube, Deutschland ist natürlich schon ein wichtiges und großes Land und wir spielen auch eine entscheidende Rolle. Politisch ist natürlich immer die Frage, was kann man in Brüssel bewegen und mit welcher Tonalität geht man nach vorne? Ich mache die Erfahrung, dass jetzt gerade mit der neuen Regierung in Berlin, dass wir auch einen starken Fokus auf Europapolitik legen. Und wir haben in den letzten Jahren da ein bisschen verloren. Da haben wir ein bisschen sozusagen Europa links liegen lassen. Das war nicht so gut. Ich glaube, in gewisser Weise wird von Deutschland auch erwartet, dass wir eine klare Position haben. Ich würde nicht von Führungsposition sprechen, aber Deutschland muss schon auch sagen, wo die Reise hingehen soll. Wir sind da jetzt mit der neuen Regierung auf einen guten Weg und das stimmt mich sehr optimistisch. Das ist die Seite der Staats- und Regierungschefs und natürlich im Parlament versuchen wir auch Einfluss zu nehmen. Am Ende übernimmt man Verantwortung im Parlament. Ich kann das fürs Europäische Parlament sagen, da hat man 720 Mitglieder. Ich bin in der EVP-Fraktion, das sind über 188 Mitglieder, also die größte Fraktion. Und mein Chef ist ein Deutscher, der spricht jetzt nicht unbedingt Deutsch, er ist aus Bayern, er spricht so bayerisch eher, aber beim Englischen hört man es nicht so, da fällt es nicht so auf. Also Manfred Weber ist mein Chef und ich bin sozusagen sein leitender Angestellter, weil ich im Bereich Verkehr und Tourismus darf ich für die Fraktion sprechen und da übernimmt man dann die Funktionen. Dann ist es nicht sozusagen, weil du Deutscher bist, sondern das sind Kollegen aus Irland, aus Slowenien, aus Kroatien, aus Frankreich und die wählen dann aus der Runde den Sprecher und ich bin gewählt worden und dann kann man als Deutscher auch mal in eine Führungsposition kommen, aber ist nicht automatisch so, das muss man sich auch hart erarbeiten.
Wie kann man junge Menschen für das Friedensprojekt Europa begeistern und welche Rolle könnte die Schule dabei denn übernehmen?
Ich glaube, das Friedensprojekt Europa ist in gewisser Weise natürlich selbsterklärend, weil wir über 70 Jahre für Frieden und Freiheit stehen. Wir haben jetzt durch schwierige geopolitische Lage und durch Krieg in der Ukraine ist diese Friedensgeschichte ein bisschen schwierig geworden, sie zu erzählen. Für junge Menschen bietet Europa unglaublich viele Chancen. Über den Tellerrand hinaus gucken bei der Schule ist natürlich sehr konkret. Die Frage, macht man sich auf den Weg, der mühsam ist, der viel Arbeit bedeutet, auch Europaschule zu werden? Da braucht man engagierte Lehrer, engagierte Schüler, Menschen, die mitmachen. Aber davon lebt Europa am Ende vom Mitmachen. Und ich finde, wenn man jetzt hier in Dörpen aufs Gymnasium geht, das ist einfach, Europa ist so nah. Ja, das ist nicht nur, wenn man die Zeitung guckt, wenn man über die Grenze guckt, Holland, Deutschland, europäische Kooperation, grenzüberschreitend, da muss man die Chancen nutzen. Also mein Appell in Dörpen wäre, langfristig muss das Ziel sein, Europaschule zu werden. Erasmus später im Studium kommt dazu.
Und wie gut kann Europa im globalen Wettbewerb mit China und den USA noch mithalten?
Das ist eine ganz große Herausforderung und das ist nicht leicht, weil diese großen Blöcke, also Russland, China, Amerika, vertreten auch ihre eigenen Interessen. Amerika wirtschaftlich sehr stark durch eine sehr offensive Zollpolitik. Wir haben jetzt gerade mit Amerika eine Zollvereinbarung abgeschlossen als Europa. Da kann man froh sein, dass wir zusammengeblieben sind als Verhandlungsteam sozusagen. Aber wir werden stark kritisiert für 15%, die pauschal an Zöllen erhoben werden auf europäische Waren. Auch wenn man den Wettbewerb mit China sieht, ist der Wettbewerb nicht immer fair. China arbeitet mit extremen Subventionen. Und da müssen wir sehen, dass wir uns stark aufstellen und dass wir am Ende mit den Ländern, die mit uns regelbasierten Handel machen wollen, dass wir da auch diese Chancen nutzen. Da gibt es ganz große Chancen. Es gibt auch viele Länder, die demokratisch sind, die regelbasierten Handel wollen. Ein Beispiel ist Mercosur, die Staaten in Südamerika, also Brasilien, Argentinien, Paraguay, Uruguay. Da haben wir, jetzt werdet ihr im Podcast hören, naja, der Opa erzählt vom Krieg, das ist nicht ganz so. Aber wir haben tatsächlich 25 Jahre gebraucht, um dieses Verfahren abzuschließen. Und jetzt ist es soweit im Parlament, liegt auf dem Tisch. Und das bietet unglaubliche Chancen, weil die freien Handel wollen, ohne Zölle. Da gibt es also wirklich Potenzial für unsere Unternehmen hier in der Region, für die Mittelständler, für Krone, für sonstige, auch für größere Automobilkonzerne wie Volkswagen in Emden. Die können dann zum Beispiel mehr Autos oder mehr Anhänger verkaufen. Und dieses Potenzial müssen wir nutzen, dass wir mit den Ländern, die mit uns Handel treiben wollen, dass wir das tun. Das ist objektiv mit Ländern, die gerade Krieg treiben in der Ukraine, schwierig. Also mit Russland werden wir die Handelsbeziehungen gerade nicht intensivieren. Aber mit den Ländern, die demokratisch und offen mit uns handeln wollen, da müssen wir stärker werden. Und dieses Potenzial hat Europa.
Wir kommen jetzt zurück ins Emsland. Wir sind in Dörpen. Laaten ist nicht weit weg. Ihr Heimatort. Ebenfalls aus Laaten kommt Anna de Vries. Kannten Sie sie und was bedeutet sie für die Region?
Ich kannte Anna de Vries sehr gut und persönlich. Ich war als junger Schüler, es gibt es heute nicht mehr, die Zeitung, die heißt Von Haus zu Haus. Das war so eine Wochenzeitung, die kam einmal in der Woche mittwochs. Und ich hatte den Ortskern in Laaten von der 7. Klasse Gymnasium bis zur 11. Klasse, habe ich jeden Mittwoch 350 Zeitungen ausgetragen. Und das war für mich so eine Art sportliche Vorbereitung auf Fußballtraining, weil ich dann immer von Haus zu Haus gleichzeitig gelaufen bin. Also ich war relativ fit. So fit bin ich heute nicht mehr mit 54, aber das ist eine andere Geschichte. Das machen wir in einem anderen Podcast mal, das Problem. Anna de Vries war eine Frau, der ich jeden Mittwoch diese Zeitung gebracht habe, die ich dann persönlich kannte, mit der ich auch gesprochen habe. Und was sie gemacht hat, sie kannte mich da natürlich. Mein Vater war Schulleiter in Laaten an der Realschule. Also die kannte den kleinen Giesecke, der da die Zeitung brachte. Und wenn es schlechtes Wetter war oder irgendwie Wind und Sturm war, dann kam sie und, ach du armer Junge, es gab entweder im Haus mal eine Tasse Tee oder aber auch ein Bonbon. Und dann, ich fand die total nett. Also ich meine, ich hatte 350 Häuser und sie war, glaube ich, die Einzige, wo es ein Bonbon gab. Bei den anderen gab es vielleicht mal ein schönes Dankeschön. Und für Laaten ist sie natürlich als Holocaust-Überlebende eine überragende Persönlichkeit gewesen. Heute heißt eine Schule nach ihr. Es gibt den Erna de Vries-Platz. Und eine ganz tolle Frau, mit der man sich hervorragend unterhalten konnte. Und ich vermisse sie sehr.
Ja, Herr Giesecke, das waren sehr tolle Eindrücke, die Sie uns heute gegeben haben. Vielen Dank für das Interview.
Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Von IT-Sicherheit bis Smartboards. Herr Kawainer gibt Einblicke in seinen Alltag als IT-Administrator.
Sie sind ja hier unser IT-Administrator in der Schule. Mhm. Wie stellen Sie denn sicher, dass unsere ganzen IT-Systeme immer zuverlässig und sicher gegen Angriffe geschützt sind?
Also erstmal durch Firewalls, dass man bestimmte Pakete abblocken kann. Ansonsten gehört auch viele Kleinigkeiten damit rein, zum Beispiel, dass die Betriebssysteme aktuell sind, die aktuellsten Sicherheitspakete haben.
Mit welcher Herausforderung haben Sie als IT-Administrator im Schulalltag am häufigsten zu tun?
Tatsächlich kann ich das gar nicht so wirklich auf eine Sache festnageln. Also es sind immer sehr verschiedene Sachen. Es ist halt immer so eine Mischung aus den Arbeiten, die man im Hintergrund macht und halt so der normale Alltag. Zum Beispiel jetzt hier an der Schule gibt es ja auch keinen Schulassistenten. Da mache ich das größtenteils ja auch dann komplett alleine damit. Oder mit dem Herrn Kuhlmann dann auch noch so ein bisschen in Kooperation. Und das ist halt immer so eine Mischung. Es gibt Tage, da sitzt man halt mehr vor dem Rechner und macht dann mehr so diese organisatorischen Arbeiten oder technischen Arbeiten. Und da hat man auch mal Tage, dann fallen halt auch mal ein paar Klassenräume aus und dann ist man da so ein bisschen am Hin- und Herlaufen.
Sie haben ja gerade die Klassen schon angesprochen. Wie sorgen Sie denn dafür, dass die Smartboards immer regelmäßig aktualisiert werden?
Ach so, ja, das ist im Endeffekt gar nicht so kompliziert. Im Endeffekt geht es hauptsächlich eigentlich um den Rechner, der halt dahinter ist. Der wird halt dann über unsere Schulsoftware iSurf dann eigentlich immer regelmäßig mit neuester Software und so weiter versorgt. Also wenn Updates sind, ziehen sie sich die normalerweise.
Gab es denn ein besonderes IT-Ereignis oder eine Situation, die Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist?
Ich glaube, das Interessanteste war, dann lief hier das ganze Netzwerk nicht mehr. Bin ich halt hier hingefahren und ich habe die ganze Zeit Fehler gesucht. War dann im Endeffekt, hat sich die Firewall dann aufgehangen oder das Gateway bei uns und hat eigentlich nur einen Neustart gebraucht. Aber das bleibt einem auf jeden Fall dann so ein bisschen länger im Gedächtnis.
Wie sieht denn eigentlich ein normaler Arbeitstag für Sie aus? Oder ist halt keiner wie der andere?
Es ist eigentlich immer sehr unterschiedlich zwischen, wie gesagt, First-Level-Support, dass man da mal ein paar Sachen hat, Ausfälle, kleiner oder größer, immer mal zwischendurch. Ist aber eigentlich immer relativ bunt gemischt. Man hat auch noch ein bisschen viel Papierkram zu erledigen, heißt Bestellungen tätigen, Ausschreibungen etc. Da muss man sich auch immer dementsprechend Gedanken machen, was man überhaupt haben will. Das gehört dann auch noch dazu. Mit Kollegen treffen wir uns ja auch nochmal immer in Besprechungen, besprechen dann nochmal Sachen, was man nochmal besser machen könnte. Allgemein auch dokumentationsmäßig, organisationstechnisch. Wir haben auch Brainstorm-Tage, da treffen wir uns dann quasi alle aus dem Landkreis, alle Administratoren und dann setzen wir uns den ganzen Tag zusammen, von morgens bis ja, 16 Uhr und dann diskutieren wir einfach nur über Dinge.
Herr Kavanagh, sehr vielen Dank für das Interview. Sehr, ja. Das hat uns sehr gefreut.
Ja, sehr gerne. Hat mich auch gefreut.
Politik ganz persönlich. Herr Morkamp spricht über seine Ziele, Vorbilder, das Schulsystem und aktuelle Herausforderungen in Niedersachsen.
Ja, Herr Morkamp, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Jetzt kommen wir auch schon gleich zur ersten Frage. Was wollten Sie denn verändern, als Sie in die Politik gingen?
Also es ist ja schon recht lange her, als ich in die Politik gewechselt bin. Mache jetzt seit fast 20 Jahren Kommunalpolitik und ich glaube, mir ging es wie ganz vielen jungen Menschen, die Dinge verändern wollten, vorrangig erstmal im eigenen Ort, dass wir auch zukünftig gute Strukturen haben, dass es ein liebens- und lebenswerter Ort ist und bleibt. Und das war für mich so der Anspruch oder der Antrieb, auch in die Politik zu gehen, Dinge voranzubringen im Vereinsleben, in der Infrastruktur. Es waren ganz viele Punkte, aber der ausschlaggebende Punkt war grundsätzlich zu sagen, ich möchte
mal... Welche Bundeskanzlerin oder welcher Bundeskanzler finden Sie denn, hat ihr oder sein Amt am besten ausgeführt?
Das ist eine schwere Frage. Vielleicht ist sie sogar ein bisschen gemein, weil man, glaube ich, immer erkennen muss, auch im Nachgang, wenn man einen Rückblick macht auf so einzelne Perioden oder Epochen in der Politik, dass bei niemandem, unabhängig auch der zugehörigen Partei, alles richtig und alles verkehrt war. Wenn ich jetzt mal auf die ganze Geschichte der Bundesrepublik Deutschland blicke, teile ich auch da die Meinung, dass man das so pauschal nicht beantworten kann. Ich muss aber sagen, dass ich den größten Respekt vor Herrn Adenauer habe, nach Kriegsende die Bundesrepublik wieder so voranzubringen in einem ganz schwierigen Umfeld. Da muss ich schon sagen, da habe ich ganz großen Respekt vor.
Was stört Sie denn am deutschen Schulsystem?
Am deutschen Schulsystem stört mich, dass wir über den Föderalismus, gerade im Bildungsbereich natürlich auch die Problematik in vielen Bereichen haben, dass wir 16 unterschiedliche Modelle haben. Viele Verfahren sind auf der einen Landesgrenze anders als auf der anderen. Und ich glaube, gerade im Bildungsbereich, um hier effizienter zu werden, um es besser zu machen für die Schülerinnen und Schüler, ist das ein großer Kritikpunkt, an dem politisch gearbeitet werden sollte.
Was glauben Sie, fehlt jungen Menschen? Was glauben Sie, fehlt diesen Leuten, um sich politisch zu engagieren?
Die Frage müsste ich jetzt eigentlich an dich zurückgeben, Mathis, weil ich glaube, dass es vielschichtig ist, dass es immer schon Menschen gegeben hat, die nicht so den Anspruch haben, sich einzubringen, einzumischen. Natürlich ist Politik auch immer Diskussion, Konflikt, aber am Ende auch immer ein Kompromiss und ein Ergebnis. Es hat aus meiner Sicht mit einer gesellschaftlichen Veränderung etwas zu tun, dass vieles auch heute anonymer ist und natürlich auch vielleicht der steigende Wohlstand in unserer Gesellschaft einen Beitrag dazu leistet. Aber für mich ist eigentlich viel spannender zu hören von jungen Menschen wie von dir, wo wirklich da der Schuh drückt. Ich glaube, dass es notwendig ist, dass sich nach wie vor Menschen einbringen, junge Menschen einbringen. Und jetzt bist du als Hospitant hier ein paar Tage mit dabei, aber auch sonst habe ich viele Praktikantinnen und Praktikanten. Und ich glaube, dass es einfach Aufgabe auch der Politik ist, den jungen Menschen das Prozedere, die Verfahren wieder beizubringen. Denn ohne Politik geht es nicht. und wir sollten gemeinsam antreten, das wieder zu verbessern.
Welche Maßnahmen sind denn aus Ihrer Sicht in Niedersachsen notwendig, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen?
Auch das ist ein vielschichtiges Thema. Wir haben den demografischen Wandel, die ganz geburtenstarken Jahrgänge werden sich jetzt langsam in die Rente verabschieden. Wir werden sicherlich nicht die eine Maßnahme ergreifen können, um das Problem zu lösen. Ich glaube, dass in Technologie und künstliche Intelligenz viele Chancen für uns stecken. Die weniger werdenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Teilen zu ersetzen, das wird nicht ganz gelingen. Aber zur Wahrheit gehört dann auch dazu, wir brauchen auch Migration in den Arbeitsmarkt, Menschen, die aus anderen Ländern hierher kommen, um am Ende sich hier einzubringen in unser Wirtschaftssystem. Das gelingt auch und wir haben auch schon Bereiche, die ohne Migration in den Arbeitsmarkt überhaupt nicht mehr funktionieren würden. Als Stichwort ist da nur unser Gesundheitssystem zu nennen.
Vielen Dank, Herr Markham, für das Interview.
Sehr gerne.
Das war der Gütcast, ein Podcast vom Gymnasium Dörben. Falls ihr noch weitere Fragen oder Anmerkungen habt, dann schickt uns doch gerne eine E-Mail an ag.gütcast@isurf-gütt.de. Dann bleibt uns nichts, als euch noch einen schönen Tag zu wünschen und euch fürs Zuhören zu bedanken.